Ihr Lieben, wir haben gerade noch mal von Thomas diesen wunderschönen Christushymnus gehört. Ihr werdet euch erinnern, die ihr hier wart letzte Woche. Hajo hat darüber gepredigt. Heute war es mir noch mal wichtig, dass wir ihn alle noch mal hören, weil das, was in unserem heutigen Predigttext steht, unmittelbar daran anschließt. Paulus fängt weiter an zu schreiben mit einem Darum. Er sieht das beides ganz eng zusammen. Das heißt, was er jetzt der Gemeinde in Philippi sagen will und damit auch uns, das sagt er mit dem Blick auf Jesus, so wie er es beschrieben hat. Mit dem Blick auf Jesus, der alle Herrlichkeit verlassen hat und der dem Vater gehorsam geworden ist bis zum Tod am Kreuz, weil er dich und dich und dich und mich so liebt. Ich lese euch diesen Text, der uns heute beschäftigen wird, vor. Das sind 5 kleine Verse aus dem 2. Kapitel des Philipperbriefes ab Vers 12. Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Himmelslichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Soweit dieser kleine Ausschnitt. Darum verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen bewirkt nach seinem Wohlgefallen. Ihr Lieben, schwieriger und komplizierter geht's kaum noch, oder? Da fordert uns Paulus einerseits auf, verwirklicht eure Rettung, also schafft sie, bewirkt sie, und zwar mit Furcht und Zittern. Und alle dogmatischen Haare sträuben sich auf, die wir haben. Und andererseits sagt er, ach Gott, es macht es ja sowieso alles. Denn Gott bewirkt alles in euch, das Wollen und Vollbringen. Wie geht das zusammen? Wie können wir das verstehen? Ich möchte mit euch einen Weg dorthin gehen heute in der Predigt, damit wir es verstehen. Und ich beginne diesen Weg mit ein paar Gedanken, die ich bei Timothy Keller gefunden habe. Der war Pastor und Gemeindegründer in Manhattan. Und er hat gesagt, so wie Jesus Christus am Kreuz zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde, ein zur Rechten, ein zur Linken, so das Evangelium bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommen wird, von zwei Irrtümern oder Feinden bedroht, einem zur Rechten und einem zur Linken. Und wie es so ist bei solchen Dingen, natürlich hat jeder dieser Irrtümer auch ein Körnchen Wahrheit in sich, natürlich. Trotzdem bleibt es dabei, es sind Verdrehungen. Und dieser Feind zur Rechten, das ist die Gesetzlichkeit. Also wer schon länger in der Gemeinde ist, der sagt, oh, groß, ja, gefährlich. Es ist diese Meinung, die sagt, du musst heilig und vor Gott untadelig leben, damit du erlöst werden kannst. Also die softere Variante ist die, und die ist, finde ich, noch gefährlicher, weil sie nicht so ganz durchschaubar ist. Gott vergibt dir alles. Ja, Halleluja, das macht er. Gott nimmt dir die Lasten von den Schultern. Ja, Halleluja, das macht er auch. Aber nun hängt alles an dir. Ab jetzt bist du gefragt. Deine Beziehung zu Gott entscheidet sich daran, was du tust und wie du lebst. Und wenn du dein Möglichstes gibst, um nach Gottes Willen zu leben, ja, dann bist du von ihm angenommen. Dann hast du den ganzen Segen Gottes. Dann ist er mit dir. Dieses tückische Wenn-Dann. Der Fokus oder die Folge davon ist, wenn man so denkt und so fühlt und so glaubt und so lebt, dass man selber das Gefühl hat, nie genügen zu können. Ich hechle immer hinterher. Wer ehrlich zu sich ist, wird viele Dinge finden in seinem Herz und Leben, wo er nicht so lebt, wie Jesus es will. Das bleibt nicht aus. Wenn einer von euch hier ist und sagt, bei mir ist 100% so, wie Jesus es will, der darf sich gerne melden. Oder zu mir kommen nach dem Gottesdienst, ich würde gerne lernen. Vermutlich werde ich nicht so ein Gespräch heute haben. Also dieses Gefühl, nicht zu genügen, Gott nicht zu genügen, ist ja einerseits logisch, ich bin Mensch und er ist Gott. Aber andererseits, wer von euch kennt dieses Gefühl? Immer mitschleichend, immer diese Freude raubend. Und immer wenn ich dann einen Schritt vorwärts gehe auf Jesus zu, wird mir diese Gelassenheit und die Leichtigkeit wieder geraubt. Und über die Zeit meines Lebens verdichtet sich der Eindruck, eigentlich ist meine Nachfolge Jesu anstrengend. Ich erlebe Druck, nicht der zu sein, der ich sein sollte vor Jesus. Und ich schaffe es nicht, anders zu sein. Es ist die Gesetzlichkeit, die fordert. Mit einem Evangelium, mit einer guten Nachricht, hat das nicht mehr viel zu tun, oder? Das ist diese Verzerrung. Es ist Wahrheit ohne Gnade. Der Feind zur Linken, das ist der Relativismus. Der sagt nun etwas ganz anderes. Der sagt, oh, es ist auch gar nicht nötig, dass du ein gottgefälliges Leben führst. Schaffst du doch sowieso nicht. Und übrigens, Gott weiß das doch auch. Deshalb liebt und nimmt er jeden Menschen so an, wie er ist. Entspann dich. Mit anderen Worten ausgedrückt, Gott liebt dich und du kannst machen, was du willst. Und wenn mal was schief geht, er hat dir schon längst vergeben. Die Folge dieses Denkens, dieses Fühlens, dieses Lebens, im Namen der Liebe ist alles möglich und alles richtig und alles gerechtfertigt. Das Reden und Denken und Fühlen, dass Gott heilig ist, wird weggedrängt. Damit kann man nichts mehr anfangen. Damit verliert das Wort Gottes an Kraft, an verändernder Kraft. Und die Gnade wird billig. Chill ruhig, Gott liebt dich. Ich glaube, dieser Relativismus, das ist eine der Hauptversuchungen unserer Zeit, so zu denken. Wir kommen aus Jahren, wo aus einem Hunger heraus immer wieder betont wurde, Gott liebt dich so sehr, was richtig ist. Nur wenn ich den zweiten Teil vergesse, dass er heilig ist, wird es eine Verzerrung. Billige Gnade. Gnade ohne Wahrheit. Übrigens hat Bonhoeffer schon vor über 80 Jahren das mal so richtig auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben, die billige Gnade führt dazu, dass die Sünde gerechtfertigt wird. Die Sünde, nicht der Sünder. Daran liegt der Knackpunkt. Jesus rechtfertigt den Sünder. Also, die billige Gnade führt dahin, dass die Sünde gerechtfertigt wird, damit alles im Leben beim Alten bleiben kann. Diese Bequemlichkeit ist die Versuchung unserer Zeit, damit alles so bleibt, wie ich es kenne, wie es mir passt. Gesetzlichkeit und Relativismus, die beiden Feinde zur Rechten und zur Linken des Evangeliums. Paulus kannte die auch schon. Das ist das Schöne, das sind keine neuen Erfindungen. Und Paulus hat ganz oft dagegen Stellung gezogen. Und mit diesem sperrigen Vers, mit diesem komplizierten Vers, was ich vorgelesen habe, auch im Philipperbrief, darum verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Paulus möchte den Philippern und uns so eine Art Gegengift verabreichen. Und er tut es, indem er uns zuerst einmal auffordert und sagt, lebt heilig. Ich möchte es mal mit nicht so ganz frommen Worten formulieren, macht euch schön für Gott. Diese Übersetzung von heilig, die habe ich geklaut. Die stammt nicht von mir. Aber ich finde sie so richtig gut, so richtig passend. Es geht darum, bei Heiligung nicht um Druck, um Last, du musst, du darfst nicht. Boah, ist das anstrengend. Es geht darum, mach dich schön für Gott. Wann machen wir uns denn schön? Birgit und ich, wir hatten vor knapp 3 Wochen unseren 30. Hochzeitstag. Ihr könnt uns alle mal bedauern, dass wir schon so alt sind nachher, aber jetzt nicht. Das wollte ich auch gar nicht. Aber wir haben uns zurückerinnert an diesen Tag unserer Hochzeit. Wahrscheinlich machen das alle Paare irgendwann, wenn sie Hochzeittag feiern und vielleicht auch öfter. Wir haben uns erinnert an unseren Gottesdienst, an das Wort, das uns unser befreundeter Pastor damals weitergegeben hat, an die Gäste, die wir eingeladen haben. Und das Schmerzhafte, der eine oder andere unserer Gäste ist schon beim Herrn. Beim 30. Hochzeitstag passiert das. Und wir haben uns an diesem Tag erfreut. Aber vermutlich werdet ihr nicht denken, na, als sie damals geheiratet haben, Birgit in Jeansrock und Frank in kurzen Hosen. Nein. Birgits Kleid war wunderschön. Ich habe einen Tick überlegt, ob ich ein Foto mitbringe und dachte, nee, das ist mein Foto. Aber es war wunderschön. Sie war meine Braut. Genau. Und sie hat sich da richtig reingehangen, wegen dieses Brautkleides. Es gibt ja so einen Spruch, nicht wahr? Wenn das Brautkleid gefunden ist, dann sind 80% der Hochzeitsvorbereitung erledigt. Für alle, die noch heiraten wollen und Männer sind hier, ist das eine gute Botschaft. Ihr habt maximal 20% beizutragen. Denn das Brautkleid seht ihr ja vorher nicht. Es war wunderschön, das Brautkleid. Birgit hat sich für mich schön gemacht. Macht sie immer noch, aber nicht mit Brautkleid. Und das hat sie richtig Mühe kosten lassen. Ich als Mann hatte es ein bisschen einfacher. Der Anzug war relativ schnell gekauft. Relativ, also für mich sehr mühsam. 2 Besuche und Einladung. Sehr mühsam. Die Fliege war die Herausforderung zu binden. Aber dann war es auch schon gut. Und es war trotzdem angemessen. Ich glaube, dass alle Brautpaare diese Mühen, sich schön füreinander zu machen, gerne auf sich nehmen. Weil man es für den Menschen tut, den man über alles liebt. Für einen so unglaublichen Tag. Für einen Anlass, den es nicht, hoffentlich nicht noch ein zweites Mal gibt. In seiner Einzigartigkeit. Sich schön machen. Interessanterweise spricht die Bibel auch ganz oft davon. Aber sie will da nicht unsere Eitelkeit anstacheln. Jesus zum Beispiel erzählt das Gleichnis von einer königlichen Hochzeit. Und da kommt der König also in den Saal, wo alle Gäste versammelt waren, und sofort sticht ihm einer dieser Gäste ins Auge. Und er geht hin und spricht ihn an und sagt, Freund, wie bist du hier hereingekommen, wo du doch gar kein hochzeitliches Kleid anhast oder Gewand anhast. Damals trug man ja andere. Also. Und dieser Gast schaute beschämt auf den Boden, er fühlte sich irgendwie ertappt und der König verwies ihn des Saales. Warum eigentlich? Gerade spricht er ihn noch mit Freund an und dann schickt er ihn fort. Nun, dieser Gast, der so mit seinen Alltagsklamotten da hineingestolpert war, der hat damit dokumentiert, dass er gar nicht bewusst wahrgenommen hatte, wer ihn eingeladen hat. Och, ich gehe mal vorbei, kriege ich was zu essen, ist vielleicht nett. Es war der König und er war Gast des Königs. Er hat diese Einladung nicht wertgeschätzt. Sich schön machen für Gott. Im Epheserbrief ermutigt Paulus, werdet erneuert im Geist und zieht den neuen Menschen an, den Gott in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit geschaffen hat. Zieht den neuen Menschen an. Das ist ja ein Ding, ne? Dass Gott hier sagt, ich gebe dir Kleider der Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das sind nicht unsere Kleider, das ist nicht das, was wir zusammen genäht haben oder was wir mühsam erworben haben. Gott schenkt es uns und sagt, greif zu. Das Einzige, was du tun musst, ist das Kleid anziehen, die Hose anziehen, dich bekleiden damit. sich schön machen für Gott. Und vielleicht ein drittes, letztes Beispiel dazu noch. Wenn die Bibel die Tiefe, die Schönheit, die Intimität unserer Beziehung zu Gott beschreibt, dann benutzt sie in der Regel auch das Bild einer Hochzeit. Jesus, der Bräutigam, und wir, seine Gemeinde, die Braut. Und wenn ihr mal in der Bibel lest, diese Stellen, die zeichnen eins aus. Das sind nicht so Stellen, ja, da gibt es eine Hochzeit. Ob ich doch mal dabei bin. Das sind Stellen, da spürt man diese Sehnsucht der Braut, der Gemeinde. Jesus, komm wieder, komm bald, Herr. Du, unser Bräutigam, komm. Und diese Sehnsucht der Braut, sie möge dem Bräutigam gefallen, sie möge zu ihm passen. Das ist Heiligung, diese Sehnsucht. Ich möchte zu Jesus passen, weil ich ihn sehen will. Ich will nicht, dass er bei mir vorbeigeht. Ich will, dass er vor mir stehen bleibt und sagt, willkommen in meinem Reich, mein liebes Kind. Ich erkenne meine Liebe in dir. Ich möchte, dass Jesus das sagt. Nun verstehen wir vielleicht auch, warum Paulus diesen sperrigen und komplizierten Vers direkt an diesen Christushymnus angeschlossen hat. Weil alles Wesentliche in meinem Leben passiert mit diesem Blick auf Jesus. Wenn ich mir das anschaue, Jesus war dem Vater gehorsam und hat die Herrlichkeit verlassen und ist bis in den Tod gegangen für mich. Der ich heute hier sitze oder am Bildschirm zuhöre oder was ich was morgen mache. Jesus hat das getan. Er hat das getan, um uns alle zu gewinnen. Dann spüre ich, dass ich denke, ich möchte auch gehorsam sein für Jesus. Ich möchte zu ihm passen, nicht so ein kleiner, quengeliger Rebell sein. Wenn wir diese Schönheit der Liebe, die uns in Jesus begegnet, wenn wir die richtig verstehen, wenn wir sie sehen, dann passiert doch Folgendes, dass in uns ein Wunsch entsteht. Herr, dieses neue Leben, was du in mich hineingelegt hast, was du eingepflanzt hast durch deinen Geist, es soll sichtbar werden, es soll tragfähig werden. Es soll nicht nur eine Information für meinen Kopf bleiben, mein Leben soll so aussehen. Ich möchte zu dir passen, Jesus. Um diese Motivation geht es. Nicht um du sollst, du musst, du darfst nicht, Druck und Anstrengung und Ach und Heiligung. Oh, ich will zu ihm passen. Einfach nur das. Wir halten also fest, Heiligung ist etwas Schönes. Es ist etwas Schönes, liebevoll zu sein. Und nicht egozentrisch, oder? Es ist auch etwas Schönes, zufrieden zu sein und nicht ständig mit dem Gefühl zu kämpfen, boah, ich bin benachteiligt. Es ist etwas Schönes, Zuversicht zu haben und auszustrahlen und nicht in Sorgen zu ertrinken. Es ist etwas Schönes, Jesus treu zu sein und nicht jedem Trend hinterher zu rennen. Es ist etwas Schönes, Sünde zu überwinden, auch wenn es Kraft kostet, der Versuchung zu widerstehen. Und es ist etwas Schönes, festzustellen, wie Jesus mich verändert hat, so im Rückschau. Und dann zu merken, Mann, das geschah wahrscheinlich in den Zeiten am meisten, die mich am tiefsten genervt haben. Aber Jesus war da. Verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Natürlich hat Paulus nicht vergessen, dass wir allein durch Gnade gerettet sind. Hat er nicht. Er denkt nur etwas anders über Rettung als wir oft. Für Paulus ist Rettung ein großes Geschehen, ein Prozess, der beinhaltet meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Also ich bin gerettet dadurch, dass ich zum Glauben an Jesus Christus komme, dass er seinen Heiligen Geist in mir wohnen lässt und dass ich dadurch ein Kind Gottes sein darf, dass Jesus in mir ähnlicher wird, dass ich in der Heiligung lebe und dass ich am Ende im letzten Gericht bestehen darf. Das alles ist Rettung. Und wenn er nun sagt, schafft, bewirkt, verwirklicht eure Rettung, dann sagt er, gib doch Jesus in dir Raum. Denn das, was Jesus alles am Kreuz getan hat, wo er geschrien hat mit seiner letzten Kraft, es ist alles vollbracht, das soll in deinem und in meinem Leben zum Leuchten kommen. Also es heißt nicht, streng dich an im Hamsterrad, sondern gib Jesus Raum in dir, damit Jesus leuchten kann. Und das entschlossen. Aber warum dann mit Furcht und Zittern? Das ist ein bisschen dick aufgetragen, macht mir Angst, Furcht und Zittern. Ihr Lieben, deshalb mit Furcht und Zittern, weil die Gnade keineswegs billig ist. Es ist keine Schleuderware. Unsere Rettung hat den Vater alles gekostet. Wirklich alles. Eltern wissen, das Schlimmste, was passieren kann, ist nicht, dass sie das Bein brechen oder das Auto mal gegen die Wand fahren. Das Schlimmste wäre, wenn ihre Kinder oder eins ihrer Kinder verunglückt. Der Vater im Himmel hat sich seinen Sohn Jesus, den einzigen, vom Herzen gerissen, gesagt, ich lass dich auf die Erde gehen. Ich lass dich ziehen aus dem Thronsaal des Himmels, aus dieser unverbrüchlichen Gemeinschaft. Ich lass dich ziehen. Und mehr noch, er hat gesagt, ich lege alle Sünde aller Menschen auf dich, mein Sohn. Du hast nie auch nur das Wort Sünde denken können. Aber jetzt hast du das ganze Paket auf deiner Schulter. Alles, was jemals gedacht, getan und gesagt wurde, was Sünde ist, liegt auf dir. Und der Vater sagt, und jetzt spreche ich das Gericht über dir. Mein Sohn, damit niemand meiner geliebten Geschöpfe, meiner Menschen, dieses Gericht ertragen muss. Ich spreche das Gericht über dir, du hast dein Leben verwirkt. Das ist die Gnade. Die ist sowas von teuer. Bitte denkt nie wieder, ist doch einfach okay, Vater, vergib mir schon. Ja, das macht er, aber es hat ihn so irre viel gekostet. So irre viel. Alles. Für dich. Für dich. Und auch für mich. Teure Gnade, die etwas kostet. Da ist es doch angemessen, wenn unsere Heiligung uns auch etwas kostet, oder? Gott ist so gnädig, so gut. Er sagt nicht, ich reiche durch. Was ich jetzt erlitten habe, zack, auf euch. Er sagt, nein, ich habe alles für euch getan. Aber ich möchte euch teilhaben lassen, ein wenig, an dem, was es bedeutet und was ich für euch getan habe. Es ist angemessen, wenn uns unsere Heiligung auch etwas kosten darf. Ja, das mag schon herausfordernd sein, in dem Moment, wo in mir alles explodieren würde wollen. Ruhig und besonnen zu bleiben, innerlich noch einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, ja, ich weiß, ich bin Choleriker, ich atme einmal tief durch. Es mag schon Kraft kosten, wenn man, bevor ich mit einem Dritten über jemanden rede, erstmal innehalte und sage, Jesus, zunächst einmal will ich mit dir über diese Person reden. Ich will nicht gleich das weiterreichen, ich möchte nur mit dir drüber reden. Es kostet auch sicherlich Überwindung, wenn ich dieselbe Sünde zum x-ten Mal mit meinen Geschwistern vor Jesus bringen muss. Das macht was mit mir. Und irgendwann sagt man sich, ach, die Vergebung ist ja, ich habe ja Vergebung. Nein, du hast Vergebung, aber teure Gnade. Darum verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Die letzte Ahnung will ich noch beseitigen. Kommt durch die Hintertür nun doch nicht meine Kraft, meine Anstrengung und mein Tun wieder herein? Nein, denn Paulus sagt hier, Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen auch das Vollbringen wirkt. Was er meint ist, Gott muss schon in dir das tun, damit du es willst, was ihn erfreut. Ist doch krass, ne? So weit sind wir eigentlich von Gott entfernt, dass wir keine Ahnung haben und dass wir es manchmal auch gar nicht wollen, was ihn erfreut zu leben und zu tun. Aber er kommt uns so entgegen und sagt, ich berühre dein Herz, ich mache dich frei dafür, ich möchte, dass du eine Freude daran hast, mit mir zu leben und mir gehorsam zu sein. Freude daran. Wenn Paulus das hier so sagt, Gott wirkt alles, dann gibt er uns nicht so eine ultimative Entschuldigung in Hand. Oh, alle Verantwortung liegt bei Gott, ich bin raus. Herr, wenn du willst, dass ich liebevoller bin, wenn du willst, dass ich nicht so schnell aufbrause, wenn du willst, dann könntest du doch viel mehr in mir wirken. Wenn du es nicht tust, na ja, dann bleibe ich halt so. Das ist nicht damit gemeint. Ich hoffe, ihr versteht das jetzt. Nach dem Weg über die teure Gnade, das ist nicht gemeint. Sondern Paulus möchte vielmehr, dass wir nicht die Hände in den Schoß legen, sondern dass wir zu Gott kommen und ihn anflehen und sagen, Herr, ehrlich, ich bin ja nicht mit dem Klammerbeutel gepudert. Ich weiß doch, wo es in meinem Leben bricht. Ich weiß, wo ich nicht der bin, der ich sein sollte. Ich weiß, wo ich selber dran leide und wo ich seit Jahren nicht weiterkomme. Ich weiß das alles, Herr. Ich schaffe es nicht, anders zu sein. Ich weiß, wo ich widerstehen sollte und ich tappe immer wieder rein in diese Falle. Und ehrlich, inzwischen weiß ich auch nicht, ob ich es noch will, ob ich nicht dieses Kampfes müde bin, ob ich einfach nur noch alle Viere gerade sein lassen will, alle Fünfe. Ich weiß es nicht. In mir ist nichts, was gehorsam sein möchte. Aber du hast gesagt, du wirkst in mir das, was dir gefällt. Du schaffst es in meinem Herzen, du veränderst mich so. Dann komm doch bitte jetzt und tu es. Verändere mich so, dass ich das auch will, was du möchtest. Und dann stehst du auf nach dem Gebet und handelst so, wie du gebetet hast. Dann tust du, wozu Gott dich aufgerufen hat. Das ist Heiligung. Das ist es. Macht euch schön für Gott. Das war unser erster Hauptgedanke. Und der zweite, der, wenn ihr der mich kennt, weiß, der wird kürzer. Der zweite Hauptgedanke ist, lasst Gott durch euch sichtbar werden. Wie kann das denn passieren? Wie können wir denn durchscheinend werden für Gott? Wie ist das möglich? Die Antwort von Paulus mag überraschen. Tut alles ohne Murren und Zweifel, damit ihr untadelige Kinder Gottes seid inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Paulus erinnert uns an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Kaum hat sie den ersten Schritt in die Freiheit gemacht, fing das Murren an. Warum in der Wüste und durch die Wüste? Das ist viel zu heiß und zu gefährlich. Warum jeden Tag Manna und Wasser? Das ist zu eintönig, das ist ungesund. Muss ich abwechslungsreich ernähren. Warum ist das verlobte, das verheißene Land auch noch bewohnt? Das ist doch klar, es ist doch unrealistisch, dass wir aus der Wüste kommen, da reinfinden und können. Sie murrten über alles. Sie murrten über ihre Zukunft. Sie murrten über Gott. Sie murrten über Mose. Sie murrten über den Zeltnachbarn. Sie murrten über das Wetter. Das war immer zu heiß. Die Wachteln waren immer zäh und noch nicht reif genug. Nein, also, ich verstehe. Sie murrten über alles. Das Ende vom Lied, dieses Murren, dieses sich reiben und dann in der Folge auch sich miteinander streiten, das katapultierte dieses Volk aus der Berufung raus. Sie waren berufen worden von Gott, den anderen Völkern zu zeigen, wie gut Gott ist. Einem mürrischen Kopf glaubt man nicht, dass er sagt, oh, mir geht es gut. Mit alles ist schlecht, kann ich niemandem klar machen, dass Gott gut ist. Passt nicht. Und die Völker um Israel haben nichts gesehen. Nichts von der Güte Gottes. Nichts von dem Segen, diesem Gott gehorsam zu sein. Murren, Empörung und Unzufriedenheit kommt in meinen Predigten immer mal wieder vor. ist auch so eine Modekrankheit in unserer Zeit geworden oder fast schon so der Haupttenor. Deshalb ist es wichtig zu hören, was Paulus hier sagt. Er sagt nämlich nicht, werdet so, wie es in der Gesellschaft ganz normal ist, sondern tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Denn hier beginnt eure Heiligung. Autsch. Ohne Murren und Zweifel. Unsere Berufskrankheit als Deutsche ist ja der Pessimismus. Wir sagen da gerne Realismus zu. Aber es gibt andere Menschen auf diesem Globus, die sagen, kein Realismus, Pessimismus. Wir haben das Gefühl, dass wir uns schlecht fühlen würden, wenn wir uns gut fühlen würden. Das ist so eine Angewohnheit. Dann fühlen wir uns lieber vorher schon schlecht. Dann haben wir nur einmal schlecht und nicht zweimal. Und auch wir kennen dieses frustriert sein und das Nörgeln und das sich reiben an allem, was das Leben zu bieten hat. An der Ampel, die muss ja weg. Also Politik, natürlich Politik, ganz schlimm. Und wie kann denn das sein? Also warum ist in meinem Job das so, dass ich immer noch keine Beförderung habe? Mich sieht ja doch keiner. Und übrigens in der Gemeinde, das nervt mich tierisch an, dass es immer Luftzug gibt, wenn ich hinten sitze. Und dann gibt es die, die immer an mir vorbeiläuft und mich nie grüßt. Die Gemeinde ist doch Mist, Mann. Gott ist doch vielleicht auch nicht ganz so. Denn was der in meinem Leben zulässt, ist einfach nur ätzend. Der Pastor ist doof. Die Leiter, alles, wir nörgeln über alles. Und ich höre auch unter uns Christen immer wieder diesen Satz, Mann, leben wir in einer miesen Zeit. Was in dieser Gesellschaft alles passiert ist, für uns wird die Luft immer dümmer. Es ist ja so schlecht geworden in dieser Gesellschaft. Paulus ist da Realist, er sagt ja, ein verdrehtes und verkehrtes Geschlecht. Aber seine Lösung ist nicht, zieht euch mal aus allem raus, schafft euch mal eine fromme Nische, in der ihr gut überleben könnt. Er sagt vielmehr, lebt in dieser Gesellschaft als Lichter. Versteckt euch doch nicht, werdet sichtbar und tut das, indem ihr nicht murrt und nicht zweifelt, diese Programme nicht fördert und hochhaltet, Missgunst zu sehen. Sondern indem ihr euer Vertrauen auf Gott auslebt, auch in diesen kleinen Nicklichkeiten des Alltags. Ich bin hier und ich murre nicht, sondern ich danke Gott. Nicht für alles, aber in allem will ich ihn sehen und ihm danken. Das, ihr Lieben, macht den Unterschied. In einer Zeit, in der zumindest in Deutschland alle murren. Wie in Israel damals. Also, was die Menschen um uns herum brauchen, das sind keine Christen, die genauso denken wie sie, die dasselbe Lebensgefühl verbreiten, die sich allem anpassen, die mit jedem Trend mitlaufen. Was die Menschen um uns herum brauchen, sind Christen, die ihnen Besseres und Schöneres zeigen. Nämlich wie wohltuend, wie befreiend, wie entlastend, wie segensreich es ist, mit unserem Gott zu leben. Dass er ein Gott ist, der Tatsache für uns eine Zukunft eröffnet, der uns eine Perspektive gibt, der das Herz leicht machen kann. Dass er ein Gott ist, der Zerbrochenes heil machen kann. Wie viel Zerbrochenes schleppen die Menschen heute durch die Gegend? Wie viel Zerbrochenes liegt auf ihrem Leben und auch sicher unter uns? Wir haben einen Gott, der das Zerbrochene heil machen kann. Und die Menschen sollen erfahren, dass es nicht eine Last ist, diesem Gott gehorsam zu sein. Nein, das ist Leben. Sein Wort ist Leben. Und es wird einen Tag geben, an dem jeder Kampf ausgekämpft sein wird und Jesus alles neu machen wird. Alles. Das ist die Perspektive. Und wenn wir das durchdenken, ihr Lieben, und das ist mein Schlusssatz jetzt, dann merkt ihr, Heiligung ist nicht nur eine persönliche Sache. Nicht nur etwas zwischen Gott und dir. Nicht nur etwas, wo du sagst, okay, ja, ich will mich schön machen für Gott. Heiligung hat auch eine viel weitere Dimension. Sie ist genauso wichtig für die Menschen um dich herum. Weil Gott diese Menschen genauso liebt wie dich. und weil er sich ihnen zeigen will. Nur nehmen die leider meist nicht zuerst die Bibel in die Hand, sondern die gucken in dein Leben hinein. Und die Frage ist, darf Gott sich durch dich den Menschen um dich herum zeigen? Darf er das? Mehr und mehr. Lasst uns ein paar Augenblicke der Stille haben. Ihr Lieben, wir haben jetzt eine Zeit des Lobpreises noch im Gottesdienst. Und während dieser Zeit könnt ihr gerne für euch beten lassen, Geschwister, die dort bereit sind, für euch und mit euch zu beten. Wir werden das Abendmahl feiern. Es mag sein, dass vielleicht der eine oder andere hier ist, der sagt, oh ja, ich habe schon viel von Jesus gehört, aber ich kenne ihn noch nicht so richtig. Aber ich möchte ihn kennenlernen, der alles für mich gegeben hat. Dann lass doch für dich beten. Es ist immer gut, das nicht nur alleine zu tun, weil Jesus auch durch andere zu mir spricht. Es kann sein, dass du während dieser Zeit im Gottesdienst gemerkt hast, dass der Heilige Geist an einem bestimmten Punkt bei dir so ein bisschen nachbohrt. Dann geh nicht einfach so nach Hause. Spätestens mein Mittagstisch ist vergessen. So nimm doch jetzt die Chance wahr und sage, ich schnapp mir einen Bruder, eine Schwester und ich möchte vor Jesus etwas aussprechen. Ich möchte ihm eine Antwort geben. Ich will vielleicht einen kleinen, klitzekleinen Minischritt gehen. Dazu seid ermutigt. Dort hinten stehen Geschwister gerne bereit, mit euch zu beten und euch zu segnen. Und wir feiern während des Lobpreises das Abendmahl. Er hat alles gegeben. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr mit dieser Erwartung zu ihm kommt. All mein Denken übersteigt Jesus. Wo ich geprägt bin von so einer Haltung, die mich unzufrieden sein lässt, dieses Gefühl immer tiefer in mir hineingeschrieben hat, ich kann Gott nicht genügen, dann höre doch, wenn du diese Oblate empfängst und diesen Kelch. Gott sagt, alles habe ich für dich gegeben. Du genügst völlig um Jesu Willen. Dass dieses Gefühl des Nicht-Genügen-Könnens am Kreuz, da gehört es hin. Es hat nichts zu suchen in deinem Herz und Leben. Er hat alles gegeben, weil er alles ist, was wir brauchen.